am Hof von Alexander dem Großen. Hall hier drauf. Am Hof von Alexander dem Großen hat ein Philosoph gelebt, der sehr begabt war, aber der sehr wenig Geld hatte. Und er hat den König Alexander um finanzielle Hilfe gebeten. Und der König hat gesagt, okay, lass dir aus der königlichen Schatzkammer auszahlen, was immer du brauchst. Und dieser Philosoph ist zum Schatzmeister gegangen und hat dort um umgerechnet 50.000 Euro gebeten. Das war ganz viel Geld damals. Und der Schatzmeister wollte zuerst sicher gehen, dass es überhaupt genehmigt ist, so eine hohe Summe auszuzahlen. Und er ist zum König gegangen und hat Alexander gefragt. Und Alexander hat gesagt, ja, zahl ihm diese Summe sofort aus. Und er hat gesagt, dieser Philosoph hat mich besonders geehrt. Durch die Größe seiner Bitte zeigte er, dass er sowohl meinen Reichtum als auch meine Großzügigkeit verstanden hat. Wir wollen uns heute ein Gebet von Paulus anschauen für die Gemeinde in Ephesus. Und ich glaube, das spiegelt diesen selben Freimut wider. Wenn du so an deine Gebete denkst, von den letzten zwei Wochen, sagen wir mal, wofür hast du gebetet? Und wie hast du gebetet? Mit Vertrauen? Mit Erwartung? Wenn ich so meine eigene Gebetserfahrung beobachte und auch beobachte, wie wir oft miteinander beten, dann glaube ich, bleiben wir oft so an diesen äußeren Dingen hängen, an den materiellen Dingen, die den äußeren Menschen betreffen, wie der Paulus sagen würde, also Herr, ich brauche neue Reifen für mein Auto, bitte versorge mich und mein Kind hat einen Schnupfen, bitte heile es und schenk mir Erfolg bei der Schularbeit oder auf der Arbeit, bei dem Projekt. Wir beten gemeinsam, Herr, heile unsere Schwester, versorge uns finanziell als Gemeinde und so weiter. Und es ist total okay, für diese Dinge zu beten. Jesus hat uns gesagt, wir dürfen beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Und Gott ist sehr, sehr großzügig in diesen Dingen. Und ich will uns auf keinen Fall entmutigen, dafür zu beten. Aber ich glaube, wir bleiben doch in unserem Gebetsleben oft noch so auf dieser Ebene des für uns Möglichen. Also, wenn Gott mein Kind nicht heilt, dann kriegt es halt ein Aspirin oder so. Und wenn er nicht überdürt natürlich versorgt für meine Reifen, dann kann ich vielleicht meine Papa anschnorren oder so. Na, es ist noch sehr auf der Ebene des für uns Möglichen. Und ich weiß nicht, ob der Mangel, Entschuldigung, der Mangel in unserem äußeren physischen Leben, ob das wirklich unsere größten Probleme sind. Ich glaube, meistens liegen die doch viel tiefer. Und wenn ich die Gebete von Paulus anschaue, dann betet er für ganz andere Dinge. Er betet vor allem für Dinge, die den inneren Menschen betreffen. Er bittet um Offenbarung, er bittet um Erkenntnis, um rechte Einstellung, um Vertrauen, um Mut und so weiter. Und wenn Paulus betet, dann betet er oft in diesen Superlativen. Er betet eigentlich um Unmöglichkeiten, menschlich gesehen. Und so schauen wir uns das Gebet heute an und lassen wir uns inspirieren davon für unser Gebetsleben. Der Paulus hat schon im Kapitel 1 gebetet, im Licht der Tatsache, dass wir erlöst sind durch Jesus, dass wir zu Kindern Gottes geworden sind, zu Erben Gottes, dass wir versiegelt sind mit dem Heiligen Geist, betet er deshalb im Vers 15, Kapitel 1, und er betet um die Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst, Vers 17. Und Vers 18, er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was eure Hoffnung und was der Reichtum der Herrlichkeit eures Erbes ist. Und Vers 19, was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Und dann Vers 21, Christus hat er über alles erhoben, über jede Macht und er hat ihm alles unterworfen und ihn als Haupt über alles seiner Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Und dann in Kapitel 2 schreibt er an die Heiden, die einst sehr weit weg waren von dem Bund Gottes mit den Menschen, dass er sie gerettet hat und dass er sie aufgeweckt hat zu neuem Leben und dass er sie zu einem Teil seines Leibes gemacht hat. Er schreibt, ihr seid Hausgenossen Gottes geworden, Familienmitglieder Gottes. Kapitel 3, sein Einblick in Gottes Geheimnis, dass Christen aus dem heidnischen Hintergrund mit Christen aus dem jüdischen Hintergrund ein Leib Christi sein sollen und sind. Und er beschreibt seinen Dienst als Apostel für die Christen aus dem heidnischen Hintergrund. Und in Vers 12 hat er geschrieben, in Christus haben wir Freimütigkeit und Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Also egal, wo du bist, in der Schule, in der Arbeit, beim Einkaufen, in der Küche, im Knast, du kannst dich mit dem Allmächtigen verbinden im Gebet. Und er schreibt dann im Vers 13, deshalb bitte ich nicht mutlos zu werden, weil ich im Gefängnis bin. Und jetzt im Vers 14 betet er weiter. Und er sagt wieder deshalb, bezieht sich auf das Vorgehende, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Also eine Haltung des Respekts, eine Haltung der Unterordnung. Gott ist unser König, Gott ist unser Herr. Ja, aber er ist auch unser Vater. Und ist das nicht wunderbar, dass das unsere Beziehung mit ihm ist, die Beziehung von einem Kind zu seinem Papa? Und Jesus hat uns das gelehrt, er hat uns gesagt, wir dürfen beten, Vater unser. Und ich hoffe, ihr Eltern, ihr seid gute Christen und ihr liebt alle Menschen. Und ich hoffe, ihr seid freigebige Menschen, großzügige Menschen wie euer Vater im Himmel. Aber ich wage zu behaupten aus eigener Erfahrung, es gibt Menschen, denen ihr ganz besonders zugetan seid, die was gut haben bei euch, die was voraushaben sozusagen. Und das ist eure Familie, das sind eure Kinder im ganz Besonderen. Und zu denen sind wir besonders freigebig. Und das ist die Beziehung, die wir zu unserem Gott im Himmel haben in Jesus. Er ist unser Vater und wenn wir irdische Väter so empfinden zu unseren Kindern, dann ist es, weil er so ist. Er sagt, ich beuge meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt ist. Also wir sind Väter, weil er ein Vater ist. Und wenn wir wissen wollen, wie das funktioniert, wie mein guter Vater sein kann, dann müssen wir nur aufschauen auf ihn und wir dürfen von ihm lernen, wie geht der Vater im Himmel mit uns um. Und im Kontext geht es natürlich um Vaterschaft für seine Familie, für die Gemeinde aus Christen, aus jüdischem Hintergrund und heidnischem Hintergrund, die so riesen Unterschiede haben, aber er hat beide zu einer Familie gemacht. Also diese Vaterschaft, jede Vaterschaft könnte auch übersetzt werden als jedes Geschlecht oder jedes Volk, also der Vater aller derer, die an Jesus glauben. Und dann betet er, ergebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Da wollte gerade wer reinkommen. Kannst du mal die Tür aufmachen? Hinten, gell, wenn wir über die Liebe Christi predigen, wollen wir nicht die Leute ausschließen. Dass ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist, und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Er betet um vier Dinge. Er betet um innere Stärke, um eine tiefere Beziehung zu Jesus, dass wir seine Liebe mehr und mehr begreifen und um seine Fülle in unserem Leben. Und diese Sätze, diese Aussagen sind alle mit Bindewörtern verbunden. Also er sagt das und damit, also die hängen zusammen, die bauen in einem gewissen Sinn aufeinander auf. Also zuerst betet er um die Kraft an dem inneren Menschen. Also starke, gefestigte, zugerüstete Herzen. Kraft für unser christliches Leben. Kraft zu lieben. Kraft, Gemeinde zu bauen. Kraft, Menschen für Jesus zu erreichen. Stärke in unserem inneren Menschen. Wir investieren sehr viel in unserem äußeren Menschen, gell? In dieses äußere Zelt, wie der Paulus das nennt. Wir frisieren das und wir schminken das und alle möglichen Cremen und Shampoos und Färbemittel, was immer. Manche gehen ins Fitnessstudio, um ihren äußeren Menschen auf Vordermann zu bringen. Wie ist es mit unserem inneren Menschen? Wie viel investieren wir in unserem inneren Menschen? Wie wichtig ist uns der, dass der stark ist? Nähren wir ihn am Wort Gottes? Das ist unsere Nahrung. Stärken wir ihn durch die Gemeinschaft mit Jesus im Gebet, in der stillen Zeit, in der Gemeinschaft, wenn wir zusammenkommen als Gemeinde. Den ersten Punkt, den ich machen möchte, ist geistliche Stärke. Das ist was, was wir nicht automatisch in uns haben. Im Gegenteil. Unsere menschliche Kraft ist sehr, sehr begrenzt. Also in mir habe ich nicht viel Liebe, habe ich nicht viel Geduld, habe ich nicht viel Ausdauer, habe ich nicht viel Leidensfähigkeit und Weisheit und meine Begabungen sind begrenzt. Ich habe nicht das, was es braucht. Das ist eine wichtige Erkenntnis. Also Selbstmotivation, positives Denken, irgendwelche Psychotricks werden es nicht bringen. Also versuch nicht, dein christliches Leben aus eigener Kraft zu leben. So versuchen, Jesus ähnlich zu werden, Heiligung durch Selbstreformation. Ich streng mich an und ich gebe alles. Das wird es nicht bringen. Habt ihr wahrscheinlich schon erlebt, aus eigener Erfahrung. Meine Frau zu lieben, meine Kinder zu lieben, aus eigener Kraft, das wird nicht funktionieren. Meinen Kollegen zu vergeben, aus gutem Vorsatz alleine, wird nicht funktionieren. Auch die Gemeinde zu bauen, allein durch Jüngerschaftsprogramme oder Leiter-, Mentoring-Programme und so weiter. So gut wie das Zeug ist, aber das alleine wird es nicht bringen. Da wirst du frustriert und enttäuscht zurückbleiben. Es gibt nur einen, der das christliche Leben leben kann. Und das ist Christus. Er hat schon getan. Und es gibt nur einen, der seine Gemeinde bauen kann, und das ist Jesus. Er hat gesagt in Matthäus 16, ich werde meine Gemeinde bauen. Und dabei will er uns gebrauchen. Das ist ein unheimliches Vorrecht und eine unheimliche Freude. Also wir sind nicht völlig passiv in dem Ganzen, aber es muss uns bewusst sein, wir brauchen Hilfe von außen. Ich brauche Hilfe von außen, die zu mir nach innen kommt. Und das ist die Person des Heiligen Geistes, sagt Jesus. Er stärkt uns. Er verändert uns. Es ist Teamwork. Wir leben nicht im Selbstvertrauen, wir leben im Gottvertrauen. Also lasst uns da danach ausstrecken, nach dem Wirken des Heiligen Geistes. Für unser persönliches Leben, auch für unser Gemeindeleben, für unser Miteinander. Wir brauchen ihn. Ohne ihn geht es nicht. Aber zweitens, seht hier die unlimitierten Ressourcen Gottes. Er gibt nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Wie viel ist das? Wenn ich geben würde nach meinem Reichtum, dann reden wir über vielleicht hunderte Euros. Hey, wenn Elon Musk geben würde nach seinem Reichtum, dann reden wir vielleicht über Milliarden. Aber wenn Gott von seinem Reichtum spricht, dann ist das alles nichts dagegen. Er hat unlimitierte Ressourcen. Er hat alles geschaffen, was existiert. Einfach durch ein Wort. Es sei und es war. Ich will und es passiert. Völlig ohne Begrenzung. Also es ist nicht so, dass Gott irgendwie versucht, ein bisschen Gnade oder ein bisschen Segen zusammenzukratzen für uns, sodass er uns was geben kann. Nein, er gibt aus der Fülle. Er hat unlimitiert viel davon. Und er ist so großzügig, er ist so freigebig, er ist so großherzig. Und das Allerwertvollste hat er dir schon gegeben, nämlich Jesus. Und im Römer 8 schreibt Paulus, wenn er uns Christus gegeben hat, wie wird er uns nicht mit ihm auch alles schenken? Jesus hat gesagt, wer bittet, dem wird gegeben. Er hat gesagt, wenn ihr irdischen Vätern wisst, euren Kindern gute Gaben zu geben, wie viel mehr wird der Vater im Himmel euch den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Die Frage ist, bitten wir? Jakobus sagt uns, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Manchmal ist es so einfach. Und wie bitten wir? Bitten wir ihn wie einen Bettler oder wie einen Milliardär oder bitten wir ihn als Gott mit unbegrenzten Ressourcen? Erinnert euch an die Geschichte von König Alexander. Ehren wir Gott mit freimütigen Gebeten? Verstehen wir seinen Reichtum und seine Großzügigkeit? Leben wir in diesem Licht? Also ich möchte uns ermutigen, dass wir groß beten und dass wir Großes wagen zu seiner Ehre. Dinge, die unser Vermögen übersteigen, die so groß sind, dass es ohne ihn völlig unmöglich wäre. Das ehrt ihn. In Johannes 14 hat Jesus gesagt, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht noch ihn kennt. Aber ihr kennt ihn. Und er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Der Heilige Geist, die dritte Person des dreieinigen Gottes. Durch ihn ist Gott bei uns und in uns, sind verbunden mit ihm. In der Apostelgeschichte 1, Vers 8 hat Jesus gesagt, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Das ist Gottes Antwort für ein gelungenes, erfolgreiches, siegreiches Leben. Er selbst, seine Kraft in uns und durch uns, nicht unsere. Also es braucht Gott, um ein Mensch zu sein, wie Gott ihn sich vorgestellt hat. Also schau auf ihn. Demütige dich vor ihm. Schrei aus zu ihm um seine Hilfe. Vertraue nicht auf dich und deine cleveren Ideen. sondern auf ihn. Und dann betet Paulus im Vers 17, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Als ständiger Bewohner, das ist eine fortlaufende, andauernde Erfahrung. Das ist die Zeitform, in der das Verb hier steht. Jesus soll in uns wohnen. Er soll sich wohlfühlen bei uns. Also hier ein Bild für eine beständige, nahe Beziehung. Und dann weiter, und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Jesus ist die Liebe in Person. Und seine Liebe gibt uns Stabilität, die gibt uns Sicherheit. Darauf kannst du dein Leben bauen. Und er verwendet hier ein Bild aus der Botanik. Er sagt, dass ihr verwurzelt seid in dieser Liebe. Denkt an einen fest verwurzelten Baum, die Standhaftigkeit, Resilienz würden Psychologen sagen, also Widerstandsfähigkeit, innere Widerstandsfähigkeit, in schwierigen Umständen umgehen zu können, wenn es nicht einfach ist, mit Widerwärtigkeiten. Ein Baum, der gut genährt ist, der fruchtbar ist. Ich denke da gleich an Psalm 1. Und er verwendet ein Bild aus der Architektur. Er sagt, dass ihr fest gegründet seid in dieser Liebe. Also ein starkes Fundament ist es, eine Festigkeit, eine Stabilität, die das unserem Leben gibt. Und ein Kind, das sich geliebt weiß von den Eltern, das so ein Urvertrauen entwickeln kann, das entwickelt eben diese Resilienz. Menschen, die sich geliebt wissen und sich da sicher sind, die können viel tragen. Ihr kennt das wahrscheinlich aus eigener Erfahrung. Ich meine, wenn du keine Liebe spürst, von mir aus die Freundin gerade Schluss gemacht hat mit dir, dann ist alles grau. Und der Chef kommt und sagt, hey, du wirst befördert, du kriegst eine Lohnerhöhung, okay. Alles kacke, oder? Du hast im Lotto gewonnen. Was zählt das ohne sie, ohne die Liebe? Und auf der anderen Seite, wenn du dich geliebt weißt, dann wird alles hell. Also selbst im Dunkeln ist es nicht ganz so schlimm. Wenn der Chef sagt, du wirst gefeuert, du sagst, ist okay. Ist echt okay, weil sie liebt mich. Du hast eine 6 in der Schularbeit. Nicht so schlimm. Du hast einen Unfall, das Auto ist kaputt. Okay, aber sie liebt mich. Ja? Es macht einen Unterschied. Geliebte Menschen leben anders. Und Eltern sind nicht perfekt. Menschliche Liebhaber sind nicht perfekt. Du bist nicht perfekt, aber Jesus ist perfekt. Und er liebt uns mit einer vollkommenen, mit einer bedingungslosen, mit einer aufopfernden, hingebenden, freigebigen Liebe, die es sonst nicht gibt auf dieser Welt. Jesus hat gesagt, größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben gibt für seine Freunde. Und das hat Jesus für dich getan. Er meint es so gut mit dir. Er ist so für dich. Er will dein Bestes. Er ist dir so zugetan. Und wenn du das wirklich ergreifst, also nicht nur da oben, sondern im Herzen, dann wirst du ein starker, ein begeisterter, ein widerstandsfähiger, ein sicherer, mutiger Mensch sein. Und wisst ihr was, der Teufel weiß es. Deswegen versucht er immer und immer wieder, die Güte Gottes in Frage zu stellen und uns zum Zweifeln zu bringen. Hey, wenn Gott dich liebt, warum lässt er das zu in deinem Leben? Diese schwierigen Umstände, vielleicht, dass du im Krankenhaus bist oder eine Not oder ein Verlust. Oder wenn er dich liebt, warum enthält er dir etwas vor? Diesen Jungen oder dieses Mädel oder diese Gabe oder diesen Look oder dieses Zeug, was immer es ist. Wenn er dich liebt, warum sagt er manchmal nein? Ihr Eltern wisst die Antwort. Warum sagt ihr manchmal Nein zu euren Kindern? Weil es nicht gut für sie wäre. Und weil ihr es gut mit ihnen meint. Also manchmal ist Nein der Ausdruck von Liebe. Gott meint es immer gut mit uns, selbst wenn es manchmal gerade keinen Sinn für uns macht. Und wenn du je dran zweifelst an Gottes Liebe für dich und wie sehr er für dich ist, dann hier schau aufs Kreuz. So sehr liebt er dich. So weit geht seine Hingabe an dich. Er hat dich so sehr geliebt, dass er bereit war, nackt an einem Kreuz in dieser Schande zu hängen als Schwerverbrecher und all diese Schläge, diese Spucke, diese Schmähungen zu ertragen und sich zu Tode foltern zu lassen, um deine Schuld zu bezahlen, die dich von Gott trennt. Um dich bei sich zu haben. So sehr liebt er dich, so weit ist er gegangen, so sehr schätzt er dich. Also wenn du je zweifelst, dann schau aufs Kreuz. Das ist das Zeichen seiner Liebe für dich. Das ist ein ganz lautes Ja zu dir. Die Lästerer unterm Kreuz haben gesagt, wenn du der Christus bist, der König Israels, der Messias, dann steig herab vom Kreuz, damit wir sehen und dass wir an dich glauben. Hätte Jesus das gekönnt? Natürlich. Und ich möchte euch ein Geheimnis verraten, es waren nicht die Nägel, die ihn gehalten haben an dem Kreuz. Es war seine Liebe für den Vater und für dich und für mich. So tief ist seine Liebe. Das Kreuz ist Jesu Ja zu dir. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit, Vers 18, ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus. Seine Liebe ist größer als die drei Dimensionen, die wir kennen. Größer als unsere irdische Erfahrung. Vers 19, seine Liebe ist größer, als wir sie uns vorstellen können. Alles Gute, was du bis jetzt mit Jesus erlebt hast, das ist gerade erst so ein Kratzen an der Oberfläche. Es gibt noch so viel mehr. Und Paulus spricht ja nicht nur von einem intellektuellen Wissen, er spricht von Erfahrungserkenntnis. Und seht, was für Worte er hier verwendet. Also wie erkennst du etwas, das die Erkenntnis übersteigt? Wie ist das möglich? Ja, menschlich gar nicht, gell? Nur durch Offenbarung, nur durch sein Wirken, durch den Heiligen Geist. Du kannst eigentlich nur drum beten. Und manchmal schenkt uns Gott so Gnadenmomente in unserem Leben, wo wir ein bisschen was erfassen und wo so ein bisschen was von unserem Kopf da oben in unser Herz runtersinkt. Ein Moment in meinem Leben war, als wir unsere Zwillinge bekommen haben, unsere ersten Kinder und wir gerade sie mit nach Hause genommen haben vom Krankenhaus. Und damals war ihr Kinderzimmer mein Büro oder umgekehrt. Und da sind die zwei kleinen Kerle gelegen in ihren Betten und ich habe meine Predigt vorbereitet. Und es hat mich getroffen wie ein Blitz. So sehr hat Gott die Welt, das heißt jeden von uns, geliebt, dass er seinen Sohn für uns gab. Und ihr Väter wisst es, dieses, du bist zum ersten Mal Vater und du hast zum ersten Mal richtig dieses Vaterherz und da ist was runtergesunken, nicht nur theoretisch, ja, vom Wissen, aber vom Herzen her. Und ich habe meine Söhne angeschaut und ich habe mir gedacht, niemals würde ich meine Söhne für irgendjemanden geben. Ich meine, ich habe euch lieb, aber wenn es drauf ankommt, du oder mein Kind, sorry, dann beißt du ins Gras. Aber wie groß ist die Liebe, dass der Vater seinen Sohn für uns gegeben hat? Vielleicht kennt ihr auch solche Erlebnisse in eurem Leben. Gottes Liebe ist unermesslich. Ich habe mal eine Geschichte gehört, eine wahre Geschichte, soweit mir das berichtet wurde, zumindest von einem Missionar in Pakistan, der evangelisiert hat, und das hat den Moslems dort nicht gepasst und sie haben ihn in ein Kellerloch geschmissen und haben ihn verhungern lassen. Und später wurde er gefunden, also das, was von ihm noch übrig war. Und sie haben auch etwas gefunden, was eingeritzt war in die Wand dieses Kellerloches. Da war ein Kreuz eingeritzt. Und darüber hat er geschrieben, die Höhe und darunter die Tiefe und die Länge und die Breite. Das ist Gottes Liebe zu uns, unermesslich. Das gründet uns, dafür lohnt es sich zu leben und wenn es sein muss, zu sterben. Und das eine ist, diese Liebe Gottes zu erfassen. Und das zweite, ich glaube, das hat hier auch einen gemeinschaftlichen Aspekt. Wenn dieser bunte Haufen von Christen aus jüdischem Hintergrund und aus heidnischem Hintergrund, von wohlhabenden römischen Bürgern und armen Sklaven, wenn er ihnen schreibt, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, seine Liebe. Ich glaube, da ist ein Aspekt hier auch drin, den er anspricht, dass wir seine Liebe in unserem Miteinander erfassen und ausleben. Dass seine Liebe in unserem Miteinander sichtbar wird als Gemeinde Jesu. Bin gestern Abend im Zug gesessen, habe die Predigt vorbereitet, Zug von Salzburg nach München konkret, und da ist eine Pfadfindergruppe zugestiegen, Royal Rangers, also christliche Pfadfinder, und diese Leiterin, die hat mit so viel Liebe mit den Kindern gesprochen und so viel von Jesus erzählt, und die hatten so viel Spaß miteinander, die haben so viel gelacht miteinander, und ich habe mir gedacht, ja, so soll Kinderarbeit sein. Und das war so richtig schön, mir so richtig das Herz aufgegangen, und ich bin da gesessen, habe eine Predigt vorbereitet, hatte meine Kappe an, Jesus rettet, ne? Und irgendwie sind wir ins Gespräch gekommen, ich weiß gar nicht mehr, wer wen zuerst angesprochen hat, und ich habe gesagt, hey, Glückwunsch, das ist so schön zu sehen, wie Sie diesen Kindern dienen. Sie machen so eine großartige Arbeit hier. Und es war wunderbar, dann haben die, hey, ja, der ist Pastor, komm, wir machen ein Foto miteinander. Und dann haben wir angefangen, Lieder miteinander zu singen. Dieses kleine Licht von mir, ich lasse es leuchten hier. Und das war so richtig Jesu-Party in dem vollen Zug. Und es war so schön. Da ist was von der Liebe Jesu sichtbar geworden. Und es war erhebend, es war erbauend. Wie ist es mit uns als Calvary Chapel in Grünstadt? Erfassen wir die Liebe Jesu miteinander? In unserem Miteinander wird da was sichtbar, in unseren Gesprächen, in unserem Umgangston miteinander, in unserem Reden übereinander und miteinander. Ist da dieses Klima der Annahme und der Liebe und der Wertschätzung und der Ermutigung? Du kannst mal einen Fehler machen und wirst trotzdem wertgeschätzt. Na, einer unserer Gemeindewerte ist, dass wir die Gnade Gottes groß halten wollen, hochhalten wollen. Ist, glaube ich, nicht unbedingt eine typisch deutsche Kategorie Gnade. Unverdiente Gunst, du kriegst das, was du nicht verdient hast. Unverdientes Wohlwollen. Aber Pastor Chuck, also der Gründer von der Calvary Chapel, der hat immer gesagt, im Zweifel die Gnade. Wenn ich einen Fehler mache, will ich lieber zu gnädig sein, als zu ungnädig. Im Zweifel Gnade. Halten wir diese Großherzigkeit Gottes hoch in unserem Miteinander, dieses Wohlwollen gegenüber den Menschen. Ich glaube, manchmal, wenn wir so unsere Gespräche anhören oder den Ton in manchen WhatsApp-Gruppen, glaube ich, haben wir noch Luft nach oben, gell? Und ich nehme mich da mit ein. Und es ist kein neues Problem übrigens, gell? Paulus schreibt den Galatern, wenn ihr einander beißt und fresst, dann seht zu, dass ihr euch nicht verzehrt gegenseitig. Was war da los? Sind die wie Raubtiere aufeinander losgegangen? Ich meine, wer möchte Teil von der Gruppe sein? Jesus hat gesagt, daran werden sie erkennen, dass ihr meine Nachfolger seid, dass ihr Liebe untereinander habt. Wer möchte Teil von der Gruppe sein? Und wieder erkennen durch Erfahrung erfahrbare Liebe. Wir brauchen Gottes Hilfe, wir brauchen Gottes Geist in unserem Herzen, in unserer Mitte. Ich war gestern und vorgestern auf der Delegiertenversammlung des Bundes der Gemeinden, der Gemeinde, wo ich in Österreich bin. Und ich habe da den Hans-Peter getroffen, für die, die beim vierten Musketierwochenende mit dabei war. Der Hans-Peter war so unser Betreuer für unsere Calvary Chapel Grünstadt-Gruppe. Und der Hans-Peter macht in diesem Gemeindebund Mitarbeiterförderung, also er ist in einem Team für Leiterförderung konkret. Und er hat diesen Dienst vorgestellt und hat einen Satz gesagt, der mich sehr angesprochen hat. Er hat gesagt, das Gemeindeklima ist wichtiger als das Gemeindeprogramm. Das Gemeindeklima ist wichtiger als das Gemeindeprogramm. Also wie wir miteinander umgehen, ist wichtiger als was wir miteinander tun. Da steckt so viel Wahrheit drinnen. Und die Frage für dich und für mich ist, welches Klima bringst du in diese Gemeinde? Lass uns danach trachten, dass wir Liebe und Gnade zum Klima in unserer Gemeinde machen. Und das beginnt ganz konkret mit dir und mit mir. Dass wir Liebe und Barmherzigkeit und Gnade und Ermutigung und Dankbarkeit und Wertschätzung einbringen und nicht irgendwie schlechtes Reden über andere oder einen harschen Umgangston, mich auskotzen, kritisieren, klugscheißen, solche Dinge. Also lass uns beten für ein Werk des Heiligen Geistes in unserem Herzen und in unserer Gemeinschaft. Vers 19, nun zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Gott ist Liebe und wir erfahren seine Fülle, wenn wir uns von ihm lieben lassen und wenn wir seine Liebe weitergeben. Und vielleicht schaust du dich selber an, vielleicht schaust du die Geschwister um dich an und denkst dir, wie um alles in der Welt soll das funktionieren? Wie kann das geschehen? Die Frage hatte wahrscheinlich auch die Gemeinde in Ephesus aus Christen aus jüdischen Hintergründen und aus heidnischen Hintergründen mit all diesen Unterschieden, die wie Tag und Nacht waren. Die Frage hatte auch Maria, nachdem der Engel ihr die Geburt von Jesus angekündigt hat, wie kann das geschehen? Und wisst ihr was, wir brauchen nicht weniger als eine Geburt von Jesus in unserem Herzen. Menschwerdung Jesu in unserem Leben. Das ist übernatürlich. Wir brauchen ein übernatürliches Wirken des Heiligen Geistes. Aber wartet, Paulus ist noch nicht fertig. Im Vers 20, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, und dann sagt er, über die Maßen mehr. Wie viel ist das? Über die Maßen mehr, geht das überhaupt? Also ich meine, nicht in unserem Denken, oder? Alles ist alles, oder? Da geht nicht mehr. Aber was bei uns nicht geht, geht bei Gott. Und das ist natürlich der Punkt bei diesen Superlativen, in denen Paulus hier spricht. Dem, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Mehr, als wir erdenken? Wir können uns ziemlich viel vorstellen, oder? Wir können uns alles Mögliche ausdenken. Denkt an Science-Fiction-Romane. Ich lese mit meinen Kindern gerade durch die Narnia-Serie. Oder denkt an Herr der Ringe oder Pandora, Avatar heißt es, glaube ich. Gell? Wahnsinn, was Menschen sich ausdenken können. Wir können uns viel vorstellen. Aber Paulus sagt, wir können uns nicht vorstellen, wozu Gott alles fähig ist. Er ist allmächtig. Er ist allmächtig. Er kann mehr tun in unserer Mitte, in der Calvary Chapel, Grünstadt, in unserem Leben, als wir uns je vorstellen können. Und mit dieser Perspektive wollen wir beten und wollen wir leben. Ich habe keine Ahnung, wie spät es ist. Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht, ein Beispiel aus dem Leben von Georg Müller, der im 19. Jahrhundert irgendwann ein Waisenhaus in Brighton, also südlich von London, irgendwo mit über 2000 Waisenkinder gehabt hat. Und er hat es aufgebaut und geführt, einfach nur durch Gebet und durch Gottvertrauen. Und der hat sehr akribisch Buch geführt über Gebetserhörungen. Deswegen wissen wir noch davon. Und einmal ist es so ganz schlecht gelaufen. Sie hatten kein Frühstück für die Kinder. Alle Lebensmittel waren leer, das Konto war leer, kein Geld mehr. Und an dem Tag hat ein Mädchen dieses Waisenhaus besucht. Das war die Tochter eines Freundes von Georg. Und Georg hat sie bei der Hand genommen und hat gesagt, komm und schau zu, was unser Vater im Himmel tun wird. Und dann hat er sie mitgenommen in den Speisesaal und da waren so ganz lange Tischreihen, 2000 Kinder könnt ihr euch vorstellen, lange Tischreihen mit leeren Tellern und leeren Tassen. Und Georg Müller hat gebetet, lieber Vater, wir danken dir dafür, was du tun wirst, um uns Essen zu geben. Amen. Und kaum hat er fertig gebetet, hat es an der Tür geklopft. Und die haben ihn aufgemacht und da ist der örtliche Bäcker vor der Tür gestanden. Und er hat gesagt, Herr Müller, ich konnte letzte Nacht nicht schlafen. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ihr kein Brot haben werdet zum Frühstück heute. Deswegen bin ich um 2 Uhr morgens aufgestanden und habe frisches Brot gebacken. Und hier ist es. Müller hat dem Herrn gedankt und dem Bäcker gedankt. Und wenig später hat es wieder an der Tür geklopft. Es war der Milchmann diesmal. Was passiert ist, sein Fuhrwerk hat direkt vom Waisenhaus eine Panne gehabt. Und er hat gesagt, er würde die Milch gerne den Kindern schenken, weil er muss sein Fuhrwerk leeren, damit er das reparieren kann. Das ist eine wahre Geschichte. Und ich lese einen Bericht von einem verfolgten Christen in Afrika, den ich mal gelesen habe. Während einer Christenverfolgung in Nordafrika musste ein Mann namens Frederick Nolan vor seinen Feinden fliehen. Von seinen Verfolgern über Berg und Tal gehetzt, entdeckte er plötzlich einen schmalen Spalt im Felsen. Er zwängte sich hindurch und verbarg sich schließlich völlig erschöpft in der dahinterliegenden Höhle. Doch es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis seine grausamen Verfolger ihn aufspüren würden. Am Ende seiner Kraft und den Tod vor Augen kauerte er in der Höhle hinter dem Felsspalt und wartete mit klopfendem Herzen. Eine Viertelstunde verging, eine halbe, die Angst schnürte ihm die Kehle zu. Unterdessen webte eine Spinne ein prächtiges Netz quer vor den Felsspalt. Nolan staunte, wie effektiv und schnell das kleine Tier arbeitete. Die Verfolger kamen heran. Nolan hörte ihre Stimmen. Schau, dort ist ein Felsspalt, rief der eine und kam näher. Bestimmt hat er sich dort versteckt. Schaut nach, Unmöglich, widersprach ein anderer. Siehst du nicht das riesige Spinnennetz vor dem Eingang? Er kann nicht dort sein. Niemand könnte hier eindringen, ohne das Netz zu zerstören. Und die Verfolger sind weitergezogen. Und Nolan war gerettet. Eine wahre Geschichte. Wahrscheinlich könnt ihr Dinge aus eurem Leben erzählen, von Gottes Werken. Ich habe vor meinem Abitur eine Frage geträumt, von der ich wusste, die kann ich nicht. Bin aufgestanden, haben uns nochmal reingezogen, am nächsten Tag habe ich die Frage bekommen. Zu Beginn der Gemeindegründung hier hatte ich kein Einkommen und Gott hat mir eine Wohnung geschenkt, also voll abgefahren. Wir haben im Keller gewohnt, mit einem Ventilator in der Wand, das war alles. Und eines Tages kamen die Nachbarn mit dem, das war so ein Hip-Hop-Klamottenladen damals, und die kamen mit dem Vermieter auf uns zu und haben gesagt, hier wollt ihr tauschen, den Keller gegen eine Wohnung oben. Die wollten den Keller als Lager haben und die wussten, dass Wohnungen frei sind, und weil wir für den Keller nichts bezahlt haben, habe ich 3 Jahre lang für die Wohnung nichts bezahlt und Gott hat so versorgt. Gott hat Wege, die viel größer sind. Meine Idee war, okay, du musst dir einen Job suchen, und ja, ich habe über 100 Bewerbungen geschrieben und keinen Job gefunden für ein halbes Jahr. Und Gott hat anders versorgt. Aber seine Wege sind so viel größer, als wir uns überhaupt vorstellen können oder erdenken können. Und ich bin mir sicher, es wäre total spannend, zusammenzusitzen und auszutauschen über diese Geschichten, wie ihr Gottes Wirken schon in eurem Leben erfahren habt. Er ist so gut und er ist so groß. Und ich meine, Dinge wie diese passieren nicht jeden Tag, das ist nicht natürlich. Aber sie passieren jeden Tag, weil wir haben einen großen Gott. Für Israel hat Gott das Meer gespalten. Er tut Wunder. Oft wirkt er übernatürlich, natürlich. Was bereitet dir die größten Sorgen? Mit welcher Sünde kämpfst du am meisten? Was ist unser größtes Problem als Gemeinde? Was hat Gott dir aufs Herz gelegt? Hat Gott dir irgendwas aufs Herz gelegt, was mindestens eine Hausnummer zu groß ist für dich? Keine Ahnung, wie du das vollbringen kannst, sollst. Seht ihr, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir bitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Dafür kann man ihn nur preisen. Vers 21, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Petrus hat uns geschrieben, all eure Sorge werft auf ihn. Also wirf es weg von dir, gib es ihm, denn er ist besorgt für euch. Wirklich, er hat euch so lieb, er meint es so gut. Du bist geliebt von dem mächtigsten Wesen, das existiert. Er liebt dich und er will, dass du ihn zurückliebst, dass du ihm vertraust. Und dass du dich ihm zur Verfügung stellst, damit er andere durch dich lieben kann, zu seiner Ehre. Und durch uns als Gemeindeleib will er dasselbe tun. Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde. Amen, wir wollen ihm eine Freude machen als Gemeinde. Deswegen kommen wir zusammen, für ihn, wegen ihn, um Menschen für ihn zu erreichen. Lasst uns anfangen, mutig und groß zu beten. Und lasst uns anfangen, mutig zu vertrauen, Schritte zu gehen im Glauben. Und lasst uns wachsen in der Liebe, damit er Ehre bekommt. Amen. Ich möchte dieses Gebet gerne für uns beten.
Vielleicht borge ich mal das aus, wenn das funktioniert. Dann kann ich sie da Paulus machen.
Hoffentlich. So. Für die,
die zuschauen, ich knie. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Er gebe uns nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Dass der Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohne und wir in Liebe gewurzelt und gegründet sind, damit wir imstande sind, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und die Länge und die Höhe und Tiefe ist, und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit wir erfüllt werden zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde, in unserer Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und alle sagen Amen. Amen.